Hallo und herzlich willkommen zu Folge 18a69, ein Podcast des Anarchistarchivs mit mir, Stadtarchivar Georg Wendt. In der heutigen Folge schauen wir uns an, was vor allem die Ahlener und Ahlen in der ersten vollen Maiwoche 1969 beschäftigt hat. Zum einen eskaliert der Bildungsstreit, den ich schon mal in Folge 13 angesprochen habe. Sie erinnern sich, als sich der Kommentator freute, jetzt ist Ahlen endlich eine richtige Studentenstadt, weil die Studenten Rabauz machen gegen die Bildungspläne der Bundes- und der Landesregierungen. Nun, Anfang Mai, treten sie in Streik und die Ahlener fragen sich, ob das alles so seine Berechtigung hat. Im Anschluss geht es dann um eine Bildungsinstitution, die speziell für Frauen da ist, nämlich die Frauenhaushaltungsschulen. Die Ahlener Frauenhaushaltungsschule lädt nämlich Anfang Mai die Eltern seiner Schülerinnen ein, um denen zu zeigen, was die alles so gelernt haben. Aber wie gesagt, los geht's erstmal mit dem Thema Ingenieurs- bzw. Fachhochschulen. Am 6. Mai 1969 nämlich informiert die Schwäbische Post seine Leser über das Ergebnis der fünfstündigen Vollversammlung der Ahlener Ingenieurshochschule. Ich lese mal vor. Ab heute Doppelpunkt. Dreiwöchiger Streik an der SIS Ahlen. Von 118 Ingenieurschulen im Bundesgebiet streiken jetzt 94. Heute wird die Durchführung entschieden. Stellungnahme des Rektors und der Dozenten zum Hochschulgesamtplan vor der Abstimmung. Ahlen. Nach der offenen Wahl des neuen AStA-Vorsitzenden Berthold Held, der von Professor Dr. Schmauser vorgetragenen Stellungnahme der Direktion und Dozentenschaft und einem Resümee des mittwöchigen Gesprächs mit Ministerialrat von Alberti ging es in der Aula der Ingenieursschule, Zitat, hoch her. Diskussionen gegen oder für einen Streik wogten hin und her und vor allem die möglichen Konsequenzen waren heftig umstrittener Bestandteil der Mikrofonschlacht. Professor Dr. Schmauser vertrat die Ansicht der Schulleitung klar, dass er den jetzigen Erstsemestern für den Fall eines Semesterabbruchs das Risiko aufzeigte, dann vielleicht erst im März 1970 wieder das Studium aufnehmen zu können. Denn die Ingenieurschule sei dazu verpflichtet, die Neuanmeldungen zu berücksichtigen. Entsprechend wurde dann ein Semesterabbruch, gemessen an den Nachteilen und Zeitverlusten, einstimmig von der Studentenschaft abgelehnt. Es hieß also kein Streik, befristeter oder unbefristeter Streik. Die weitgehendste Abstimmung, Streik, ja oder nein, wurde bei 8 Enthaltungen mit 198 Ja-Stimmen zu 182 Nein-Stimmen entschieden. Hui, ganz schön knapp, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Die Nein-Stimmer versprachen vorher in der Diskussion sich von einem Streik längerer Dauer nichts, was die Situation der Studenten verbessern könnte. Sie befürchteten, durch Streikmaßnahmen die Politiker in ihren Anschauungen noch zu verhärten. Dagegen hofften die Gegenparteiler, abgesehen von der Solidarität mit den bereits Streikenden, die verantwortlichen Leute unter Druck zu setzen. Aber liebe Hörerinnen, liebe Hörer, worum ging es denn nochmal gleich eigentlich bei dieser ganzen Geschichte? Dieser Bildungsplan, Hochschulgesamtplan, was bedeutet der eigentlich für die Studenten? Warum protestierten sie dagegen? Bereits seit den 1950er Jahren wurde in der Politik diskutiert, wie das Gesamthochschulsystem der Bundesrepublik reformiert werden könnte. Die Arbeitgeber wünschten sich Nachwuchs, deren Ausbildung akademischer ist als die aktuellen Abgänger der Ingenieursschulen, aber weniger verkopft ist als das, was von den eigentlichen Universitäten, von den Hochschulen kommt. Also quasi so ein Mittelding, was dann später die Fachhochschulen werden sollte. Es ging auch darum, dass dieser Abschluss möglichst vergleichbar ist mit den der übrigen Länder der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Dass also auf Deutsch gesagt, der deutsche Ingenieur nicht weniger wert ist als zum Beispiel der niederländische oder der französische. Weil der eben ein bisschen länger die Hochschulbank gedrückt hat. 1968 veröffentlichten die Landesregierung entsprechende Pläne, die aber die Schüler und Studenten der Ingenieursschule sehr verunsicherten, denn sie ließen ihre eigene persönliche Zukunft offen. Würden sie denn mit ihrem Ingenieursschulabschluss gleichgestellt sein mit den zukünftigen Diplom-Ingenieuren der Fachhochschule? Es kam 1968 zu Demonstrationen, die aber schnell abebbten, weil die Landesregierung entsprechend Nachbesserung versprach. Als aber im Frühjahr 1969 immer noch unklar war, ob die Landesregierung diese Wünsche der Studenten berücksichtigen würden, drohten sie mit Streik. Das war diese Geschichte, die ich Ihnen schon mal im März erzählt habe. Und nun war es eben soweit. Deutschlandweit gingen 94 von 118 Ingenieursschulen in den Streik. Das Interessante ist dabei, dass ein Großteil der Dozenten ihre Studenten dabei durchaus unterstützte. Schließlich waren sie ja auch an eine Zukunft ihrer Schulform interessiert. Allerdings waren sie strikt dagegen, das Hochschuljahr abzubrechen oder in den Streik zu treten. Sie wollten vielmehr den direkten Kontakt durch ein Hearing oder wie auch immer mit der Landesregierung suchen. Entsprechend veröffentlichte der Professor Raub, Direktor der Ingenieursschule Aalen, am 6. Mai eine Anordnung, die zum folgenden Montag die Vorlesungen wieder fortsetzen ließ. Und die Ansage war klar, jeder Student, der von nun an den Übungen und den Vorlesungen fernblieb, der könne das Semesterziel nicht erreichen. Bei der Studentenschaft freilich sorgte das für Ärger. Ich lese mal hier aus dem Text vom 7. Mai in der Schwerpo vor. Dieser Aufruf, der zweifelsohne ein Ultimatum gegenüber den streikenden Studenten darstellt, wurde nun in der gestrigen Vollversammlung heftig diskutiert. Obwohl ein Großteil der Studenten schon nach Hause gefahren war, hatten sich immerhin noch eine Zweidrittelmehrheit der gesammelten Studentenschaft eingefunden. Aber angesichts der prekären Lage wurde von Beschlüssen abgesehen. Lediglich eine weitere Vollversammlung wurde für kommenden Montag angesetzt. Wie uns der neue AStA-Vorsitzende Held telefonisch mitteilte, wird am Montag vermutlich der Streik bis zum 24. Mai, dem Termin der Landtagssitzung zu diesem Gesetz, ausgesetzt, um konkrete Ergebnisse abzuwarten. In dieser Zeit soll dann auch intensiv mit Abgeordneten und Vertretern der Industrie verhandelt werden. Zu dem plötzlichen Aufruf der Direktionen bleibt einem Außenstehenden nur die Frage, ob diese Anti-Streik-Maßnahme nicht schon eher dem AStA und der Studentenschaft mitgeteilt hätte werden können, denn dass sich die Direktoren so kurzfristig innerhalb weniger Stunden zu einer schriftlichen Anordnung zusammengefunden haben, scheint unglaubwürdig. Lagerte vielleicht die Anordnung schon seit längerem in der Schublade? Sie den Studenten vorzuenthalten, die Studenten demokratische Prozesse wie Urabstimmung spielen zu lassen und dann über Nacht die Studentenbeschlüsse für nichtig zu erklären, wäre doch keineswegs faires demokratisches Handeln. Die Zeit der Vollversammlung und Urabstimmung könnte dann besser genutzt werden. Tja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, der Streik schon wieder nach einer Woche vorbei. Die große Minderheit der Studierenden werden sich darüber gefreut haben, denn wie gesagt, 182 waren dagegen, nur 198 dafür. Und diese 182, die dagegen waren, hatten natürlich nach ihrer Niederlage kein Interesse, den Streik in irgendeiner Art und Weise zu unterstützen. Dazu schreibt nämlich auch die Schwerpo am 6. Mai einen schönen Kommentar, der Streikprobleme heißt. Ich lese mal vor. Wenn sich nun, wie gestern an der Ingenieursschule Aalen, die Mehrheit für einen Streik entschieden hat, so sollte man eigentlich annehmen, dass nun, da es ja um eigene Interessen geht, die unterlegene Minderheit den Beschluss akzeptiert und aktiv an seiner Durchführung interessiert ist. Nur so hätte ja die Entscheidung einen konstruktiven Sinn. Aber wie sieht's aus? Es zeigt sich die geldabhängige Wirklichkeit. Die meisten Ingenieursschulstudenten stehen bereits vor Abschluss ihres Examens mit der Industrie in Verbindung, erhalten zum Teil sogar von dort Stipendien, haben Ferienarbeitsplätze und so weiter. Ganz abgesehen von der Abhängigkeit vom Elternhaus. Wer traut sich dann noch? Die Faust der unbedingten beruflichen Qualifikation und Existenz sitzt tiefer als bei Universitätsstudenten im Nacken, studentisch, politisch sich zu engagieren. Und es kommt, wie es kommen muss, die Mehrheit, auch der Ja-Stimmer, fährt nach Hause, schafft für hartes Geld 3 Wochen lang oder büffelt eigene Versäumnisse nach. Oder geht, in Klammern, die Dozenten müssen bei mindestens 3 Interessenten lesen, sogar in die Vorlesungen. Eine winzige Schar von Gemeinschaftsidealisten vertritt dann gerade noch die berufspolitischen Ziele des Streiks und kommt dabei mit dem technischen Wissen ins Hintertreffen. Hat da der Streikbeschluss überhaupt noch einen Sinn? Wenn die Techniker den politisch Engagierten nicht unter die Arme greifen, hat der Streik einen Sinn? Diese Frage stellen sich die Studenten erschöpft am Ende der Diskussionen. Jeder aus einem anderen Grund. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Bildungsstreik, das ist nun mal kein scharfes Schwert. Und das merken eben hier die Studenten, die sich politisch engagieren wollen, umso stärker. Denn eine Mehrzahl ihrer Kommilitonen ist eben dann doch mehr an einer guten Ausbildung, an einem guten Job interessiert, als daran, dass nachfolgende Generationen es besser haben oder genauso gut haben wie sie. Wie die ganze Geschichte weiterging in Aalen, nun, wir werden es in den folgenden Wochen und Monaten erfahren. von den Männern an der Ingenieursschule hin zu den Frauen in der Frauenhaushaltungsschule. Diese Schulen sind ein Geschäft des späten 19., frühen 20. Jahrhunderts. Eine Weiterentwicklung der Frauenarbeitsschulen sollten sie nun die Hausfrauen, die also quasi nicht mehr einer Lohnarbeit nachgehen müssen, auf ihre zukünftige Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereiten. In Aalen war diese Schule seit den frühen 60er Jahren in der Turnstraße 15 untergebracht. Genau, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da, wo bis vor kurzem noch das Clubkino Kino am Kocher untergebracht war. Dorthin luden die Schülerinnen Anfang Mai 1969 ihre Eltern, um ihnen zu zeigen, was sie alles gelernt haben. Am 5. Mai 1969 schreibt die Schwerpo dazu: Reizende Bilder aus dem Schulalltag. Schülerinnen der Haushaltungsschule zeigten ihren Eltern ihr Können. Zitat: Ein Schultag in Bildern bildete demzufolge den Obertitel für eine ganze Serie von Vorführungen, bei deren Ablauf sich der Zuschauer gewissermaßen exemplarisch eine gute Vorstellung von dem Unterricht in Handarbeit, Turnen, Krankenpflege, Gemeinschaftskunde und Kochen machen konnten. Wie die Leiterin der Schule, Frau Direktorin Rieber, einleitend feststellte, hatte man in diesen Jahren auf eine größere Ausstellung verzichtet und stattdessen erstmalig den Versuch unternommen, die Schüler als Schauspieler auf die Bühne zu stellen. Setzten sich die Schülerinnen zunächst mit Modenschau und Ausgleichsgymnastik recht ansprechend in Szene, so fand das köstliche Theaterereignis bei einer erstaunlich fachgerechten Vorführung in Erster Hilfe einen ersten heiteren Höhepunkt. Erstaunlich sachkundig befassten sich die Schülerinnen sodann im Rahmen einer Gemeinderatssitzung mit dem Problem der Einrichtung einer Schulküche, wobei es der anwesenden Vertreterinnen des Faches Hauswirtschaft offenbar durchaus nicht schwer fiel, die Gemeindeväter von der Notwendigkeit einer solchen Einrichtung zu überzeugen. Der Sitzung soll, wie unter der Hand zu erfahren war, ein paralleler Vorgang an der Gemeinde Westhausen zugrunde gelegen haben. Den guten Schluss bildete sodann die gesanglich-musikalische Zubereitung einer Forelle, die, wie die musikalische Literatur ausweist, schon mehrfach nicht nur zu hauswirtschaftlich-lukullischer, sondern auch musischer Betätigung angeregt hat. Na, wenn es da nicht um die Forelle von Schubert geht. Dass Erwartungen an eine gelungene Ehe aber bei weitem nicht nur an die Frau gestellt werden im Jahre 1969, zeigt eine Vereinigung der idealistischen Ehefrauen in den Niederlanden. Mehr als 3000 Holländerinnen, wie es hier in einem Text der Schwäbischen Post vom 3. Mai heißt, sie fordern auch mehr Einsatz von den Männern und Vätern. Ich lese mal vor. Die Präsidentin der Vereinigung führte in einem öffentlichen Referat, zu dem alle Ehemänner herzlich eingeladen waren, aus: Wenn Frauen sich allein bei ihrem Mann mehr Munterkeit in der Ehe ausbitten und ihn auffordern, im Unwerben seiner Gattin auch nach 10-jähriger Ehe nicht zu erlahmen, ernten sie höchstens mokante Geringschätzigkeit, eine superlative Heiterkeit und ein gönnerhaftes Schulterklopfen. Kind, was soll das denn? Wenn sie aber in geschlossener, psychologischer Front antreten und den Männern ihre spätestens nach 10-jähriger Verheiratetsein vielfach beginnenden Eheschläfrigkeit vorwerfen, haben sie mehr Aussicht, vernommen und ernst genommen zu werden. Im 10. Ehejahr gähnen die Männer bestimmt, Zitat, wenn sie es so lange noch unterdrückt haben, behauptet eine andere Streiterin, Dozentin für moderne Psychologie. Überhaupt ist es unglaublich, wie ungeniert sich überdrüssige Ehemänner zu Hause gehen lassen. Das hätten sie ihren Frauen in den ersten Ehejahren nie zugemutet. Sie zerstören, wenn auch nicht mutwillig, so doch mit einer heute weit verbreiteten Lethargie und dem traurig glasigen Blick das echte Glücksgefühl und weisen einmal jungverliebt heiter sein wollende Ehefrauen augenblicklich in die Schranken altehelicher Gemessenheit zurück. Wir werden also gegen die schläfrigen Ehemänner Sturm laufen und sie bei der Ehre packen. Die Parolen aus Amsterdam lauten: Kampf der Monotonität am heimischen Herd und gegen den lethargischen Eheschlafwandel. Auf Gebrummel unter den eingeladenen Ehemännern wandte die Präsidentin der Vereinigung ein: Meine Herren, Sie dürfen gern nach Hause gehen und dort weiterschlafen, aber Sie sollten sich der Ungehörigkeit in Ihrem Gentleman-Alter bewusst sein, mich in meinen Ausführungen zu stören und sich lieber galanter als bisher um Ihre Frau kümmern. Diese Angriffslust ließen sich die Herren 50 rote Nelken kosten, die als Beweis der ersten Besserung lächelnd, errötend entgegengenommen wurden. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich weiß nicht, ob diese roten Nelken heutzutage noch junge Frauen beruhigen würden. In diesem Sinne, alles Gute. Ich bleibe Ihr Georg Wendt aus Aalen. Tschüss und auf Wiederhören.